Hat es wohl jemals einen Menschen gegeben, der sich nicht mit der Liebe beschäftigt hat? Das Thema Liebe, es begleitet die Menschheit durch die Jahrtausende. Und dennoch, die Liebe ist bis heute nicht überholt. Dabei ist Liebe ja durchaus kompliziert. Der römische Dichter Ovid, er schrieb einmal um die Zeitenwende, wenig romantisch: Die Liebe ist eine Art von Kriegszustand. Nun, ganz so martialisch wollen wir es nicht sehen, doch es stimmt schon, da wo Liebe ist, da gibt es auch Schmerz, da gibt es auch Herausforderungen, da gibt es Kämpfe zu erringen. Die Worte einer geliebten Person, einer Person, die man wirklich zugeneigt ist, die man liebt, die einem wichtig und wertvoll ist, die Worte dieser Person können einen mehr verletzen als die Beschimpfungen aller Feinde. Aber auch, wenn du selbst einen Fehler machst, wenn in einer Beziehung oder einer Freundschaft dein eigener Egoismus oder dein Stolz so hässlich hervorgetreten ist, wenn du merkst, mein Versagen gefährdet hier die Beziehung, dann schmerzt das. Und darum ist Liebe kompliziert. Denn es fordert uns heraus, mit Fehlern umzugehen. Seit kurzem gibt es einen Trend, dass immer mehr Menschen eine Beziehung beenden, indem sie sich einfach nicht mehr melden. Plötzlich hört jemand gar nichts mehr von seinem Partner oder von dem Freund. Es gab vielleicht einen Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit, ein Problem. Doch anstatt es anzusprechen oder sich der Verantwortung zu stellen, brechen viele den Kontakt einfach ab und verschwinden. Man hört nichts mehr von ihnen. Und jemand bleibt ganz ratlos zurück. Das Fachwort, was diesem Phänomen gegeben worden ist, ist dieses englische Wort Ghosting. Und es soll bedeuten, jemand verschwindet einfach wie ein Geist. Plötzlich ist er nicht mehr greifbar, nicht mehr fassbar. Der Konflikt ist da, aber man kann ihm nicht begegnen. Ghosting, das zeigt eine wachsende Unfähigkeit, sich Konflikten zu stellen. Anstatt um Versöhnung und um Wiederherstellung einer Beziehung zu kämpfen, wird das Problem einfach verschwiegen, vermieden. Man flieht. Ist es möglich, dass der Apostel Petrus solche Gedanken gehabt haben könnte? Könnt ihr euch vorstellen, dass vielleicht auch solch eine Regung im Herzen von Petrus war? Vielleicht verschwinde ich einfach besser. Wir erinnern uns, Petrus, das war ein Jünger, ein Schüler von Jesus. Und er war nicht schüchtern darin zu betonen, dass er bereit ist, für Jesus alles aufzugeben. Dass er Jesus wirklich mochte und dass es ihm wirklich ernst ist, er folgte ihm nach, oft sehr mutig, eifrig, leidenschaftlich, bis eben zu diesem schrecklichen Tag oder vielmehr dieser düsteren Nacht. Es fing schon ziemlich verschlafen an. Er sollte für und mit Jesus beten, als Jesus selbst sehr angefochten war, als es ihm wirklich schlecht ging. Doch Petrus, er schlief immer wieder ein. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Jesus wurde gefangen genommen, wie ein Verbrecher. Er wurde verurteilt. Und Petrus bekam Angst um sein Leben. 3-mal verleugnete er Jesus. Er schwörte, dass er Jesus nicht kennt. Er verfluchte sich selber sogar. Und dann sah Jesus ihn an, blutverschmiert. Und der Hahn krähte. Es war eine Tragödie, ein Albtraum. Petrus weinte bitterlich. Und er rannte raus Und bestimmt wollte er am liebsten alles vergessen, alles hinter sich lassen. Doch Jesus starb am Kreuz. Und Petrus stand da mit seiner Schuld. Das Letzte, was er diesem teuren Freund angetan hat, war ihn zu verleugnen. Am dritten Tag erschien Jesus plötzlich wieder. Er ist von den Toten auferstanden. Die Jünger, sie konnten es erst gar nicht fassen, aber dann konnten sie ihn sehen und berühren. Sie konnten ihn hören und anfassen. Er begegnete den Jüngern mehrmals. Auch einmal am See Tiberias, der Heimat von Petrus. Und in all diesen Begegnungen, in diesen Erscheinungen, spricht Jesus mit seinen Jüngern. Er belehrt sie. Er zeigt ihnen auf, was all das bedeutet. Aber man kann sich vorstellen, bei Petrus muss es eine besondere Anspannung gegeben haben. Irgendwie eine besondere Spannung, die geblieben ist. Er sah Jesus wieder lebendig, auferstanden. Gott hat ihn wieder zum Leben auferweckt. Und alle Jünger freuten sich über dieses unaussprechlich große Wunder. Jesus war herrlich in seiner Gestalt. Man sah ihn wieder ganz in Kraft. Und auch Petrus freute sich. Natürlich freute sich Petrus. Er schmiss sich sofort aus dem Boot ins Wasser, als er Jesus am Ufer sah. Petrus freute sich, dass Jesus lebte. Doch da war etwas in seinem Herzen, was ihn schmerzte. Wie denkt Jesus jetzt eigentlich über mich? Steht nicht diese eine Nacht so wortlos, aber schmerzhaft zwischen ihm und Jesus? Das, was er getan hat, was bedeutet das für diese Freundschaft? Kann man das einfach wegschieben? Kann man das einfach totschweigen? Oder sollte Petrus sich vielleicht einfach absondern? Dort in seiner Heimat bleiben, an dem See. Lieber fliehen, als ständig diese Ungewissheit, als ständig diesen Schmerz zu sehen, diese unausgesprochene Schande vor Augen zu haben. Ich glaube, auf diesem Hintergrund müssen wir unseren heutigen Predigttext verstehen. Wir kommen heute in unserer Predigtserie durch das Johannesevangelium zu Johannes Kapitel 21 und wir lesen die Verse 15 bis 17. Johannes Kapitel 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Liebst du mich? Das ist die Frage von Jesus und das ist unser erster Punkt. Liebst du mich? Jesus macht hier den ersten Schritt. Er wartet nicht darauf, bis Petrus sich traut. Nein, Jesus sucht den persönlichen Austausch mit Petrus. Er geht auf ihn zu. Nachdem sie in größerer Runde gefrühstückt hatten, wendet er sich Petrus einzeln zu. Und Johannes, er schreibt uns dieses tiefgehende Gespräch auf. Und ich bin sehr dankbar, dass er diese Unterhaltung überliefert hat. Denn es betrifft uns. Das, was, Was Petrus mit Jesus hier bespricht, es betrifft auch dich und mich. Vielleicht mehr, als wir denken. Dieser Konflikt von Liebe und Schuld, den wir hier zwischen Jesus und Petrus mitverfolgen. Es ist im Grunde wie eine kleine Demonstration, wie ein kleines Bild des Konfliktes von Liebe und Schuld zwischen Gott und allen Menschen. Es kommt uns oft ja nicht so dramatisch vor. Doch wir Menschen, wir sind schuldig vor Gott. Die Bibel beschreibt uns, dass Gott ein guter und ein liebender Gott ist. Gott hat die ganze Welt erschaffen. Er hat uns Leben und Lebensmittel geschenkt. Er hat uns Menschen gemacht mit einem besonderen Privileg. Wir sollen in liebevoller und respektvoller Beziehung mit Gott leben und uns an ihm erfreuen. Doch schon die ersten Menschen, Adam und Eva, sie sündigten. Das heißt, sie vertrauten Gott nicht. Sie taten, was ihm missfällt. Sie suchten nicht seine Ehre, sondern sie verletzten und zerstörten die Beziehung. Sie übertraten das eine Gebot, das er gegeben hat. Sie liebten sich selbst und nicht Gott. Und sie wollten ein Leben führen, was nur ihren eigenen Interessen entspricht. Und fragten nicht, was Gott für gut empfindet. Und seitdem sündigt jeder Mensch. Ich und du. Und wir müssen verstehen, jede Sünde, die wir tun, ob es Lügen ist oder Stehlen oder etwas Falsches zu begehren, es ist eine Verleugnung Gottes. Also genau das, was Petrus gemacht hat. Man tut so, als kennte man Gott nicht. Wir vertrauen darauf, dass die Sünde uns mehr Freude oder mehr Gewinn gibt als der liebende Gott. Ich vertraue darauf, dass wenn ich einen Weg gehe ohne Gott, dass es mir mehr Sicherheit oder mehr Freude schenkt. Das ist Verleugnung. Das ist die Verleugnung Gottes. Und wir Menschen, wir stehen gewissermaßen alle wie Petrus da. Wir haben uns schuldig gemacht. Doch Gott spricht uns durch Jesus Christus in seinem Wort persönlich an. Gott sucht diese Konfrontation. Auch als Christen ergeht es uns und ergeht es dir vielleicht so. Du glaubst an Jesus und du hast so vieles Gutes schon mit ihm erlebt, so vieles in deinem Leben hat sich verändert, aber da ist plötzlich etwas geschehen, dass du selbst nicht richtig verstehen kannst. Alte Verhaltensmuster, sündige Gewohnheiten. Du dachtest, das gehört gar nicht mehr zu deinem Leben und da taucht es doch plötzlich wieder auf. Und du schämst dich für die Worte, die du gesagt hast, für die Taten, zu denen du fähig warst, für diese unreinen Gedanken, die in dir aufkommen. Und da ist dieser innere Drang zu fliehen. Du hast gelogen oder betrogen, hast dich schlecht verhalten und es wird dir bewusst und du würdest am liebsten untertauchen, dich vor Gott verstecken, wie Adam im Garten. Stellst du dich dem Konflikt? Oder betreibst du auch Ghosting, wie so viele Menschen, die vor Gott und vor seinem Wort, vor Gericht und Strafe, vor Sünde und Schuld einfach feige fliehen wollen, indem sie es nicht anhören, nicht sehen wollen, sich nicht auseinandersetzen damit? Nun, dieser Text, er macht uns Mut. Denn Jesus, er geht sehr behutsam und sehr feinfühlig mit den Fehlern von Petrus um. Er versucht, Petrus zu gewinnen. Aber das tut er sehr, sehr klar. Wir können vier Lehren über die Sünde von Jesu Frage lernen. Also hier in diesem ersten Punkt, liebst du mich? lernen wir vier Lehren über die Sünde. Zum einen, Sünde entfremdet. Jesus spricht Petrus an. Und dabei ist sehr auffällig, dass er ihn anders anspricht als sonst. Er nennt ihn Simon, Sohn des Johannes. Nun, das ist sein richtiger Name. Aber eben ganz förmlich. Petrus, das war dieser freundschaftliche und ermutigende Spitzname, den Jesus ihm verliehen hatte. Simon, Sohn des Johannes, du sollst Petrus heißen. Jesus nannte ihn Petrus. Und das zeigte ein Vertrauensverhältnis. Doch jetzt spricht Jesus ihn ganz betont mit Simon, Sohn des Johannes, an. Und das zeigt, hier besteht eine Entfremdung. Hier ist irgendwie eine Art Entfernung. Die Vertrautheit muss wiederhergestellt werden. Diese Anrede, sie ist wie ein vorsichtiges Tasten. Wo stehen wir eigentlich gerade? Wie sieht es aus mit unserer Beziehung? Sünde entfremdet, sie trennt uns von Gott, sie zerstört Beziehung. Wie steht es mit dir, du Tochter Evas, du Sohn Adams? Wo stehst du vor Gott? Bist du vertraut mit Gott? Kennst du Jesus? Oder ist da bis heute eine Distanz, ein Fremdsein, vielleicht sogar eine Feindschaft? Jesus weiß, dass zwischen ihm und Petrus etwas geschehen ist. Er weiß auch, wie es zwischen dir und ihm steht. Er kennt dein Leben. Und er spricht es an. Vielleicht gerade jetzt durch diesen Predigttext. Simon, Sohn des Johannes, überleg einmal, wo stehst du gerade? Sünde entfremdet. Wir können Jesu Anrede aber auch als eine Einladung verstehen. Simon, Sohn des Johannes, das war die Weise, wie Jesus ihn genannt hat bei der ersten Begegnung. Simon, Sohn des Johannes. Schau, wir können noch einmal von vorne beginnen. Jesus bietet hier einen Neuanfang. Simon, Sohn des Johannes. Eine weitere Lehre, die wir über die Sünde erfahren, ist: Sünde ist lieblos. Als nächstes geht Jesus ja so wunderbar weise auf das ein, was geschehen ist. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Was für eine Frage. Ich habe eine etwas längere Einleitung gegeben, weil ich glaube, diese Frage ist ein Hinweis auf das, was Petrus getan hat. Liebst du mich? Diese Frage gibt es ja tausendfach in dieser Welt. Angefangen bei diesen Kinderspielen. Liebst du mich? Kreuze an. Ja, nein oder vielleicht. Aber Jesu Worte sind nicht kindisch, sondern sehr eindringlich. Er gibt Petrus die Gelegenheit, seine Schuld anzusprechen. Und dabei fragt Jesus nicht: Petrus, was fällt dir eigentlich ein? Petrus, wie konntest du das tun? Er fragt auch nicht: Petrus, wie viel hast du jetzt schon geweint? Oder was hast du jetzt alles getan, um deine Schuld wieder gut zu machen? Wie viel Vater unser hast du gebetet? Wie viel Almosen hast du gegeben? Nein. Jesus fragt viel tiefgehender: Liebst du mich? Und darum geht es im Kern. alle richtigen Lehrmeinungen, jede richtige Erklärung einer christlichen Lehre, jede fromme Tat, ob Spenden oder Fasten, Bibel lesen oder beten, ohne Liebe ist das alles nichts. Im Christentum geht es nicht um ein System von Handlungen oder Traditionen. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Liebst du mich? Der Apostel Paulus, er schreibt einmal den Korinthern, wenn er sogar in der Sprache der Engel reden könnte, wenn er alle Erkenntnis hätte und alle Weisheit, wenn er einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, ohne Liebe wird ihm das alles nichts nützen. Jesus geht tiefer. Er fragt nicht bloß nach äußeren Zeichen. Er fragt nach dem Herzen: Liebst du mich? Und damit konfrontiert er Petrus mit seiner Schuld. Denn Sünde ist lieblos. Jede Sünde ist eine lieblose Verleugnung Gottes. Und dabei hat Gott all unsere Liebe verdient. Er ist vollkommen gut und voller Barmherzigkeit. Aber die Sünde, sie zeigt, wie sehr wir uns selbst lieben. Liebst du Gott? Liebst du Jesus oder interessiert er dich überhaupt nicht? Darauf kommt es an. Und vertraue nicht auf falsche Dinge, dass du vielleicht irgendwie als Kind getauft bist oder dass irgendwo steht, dass du zu einer Religion gehörst, dass du irgendwelche guten und frommen Gewohnheiten dir angeeignet hast. Jesus fragt: Liebst du mich? Und wir haben heute Morgen schon gelesen, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ist das, was Gott zu Recht von uns fordert, dass wir ihn lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, all unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Aber Sünde ist lieblos und zerstört Beziehung. Und das größte Problem der Menschheit ist, dass unser Herz verdorben ist. Dass Liebe fehlt. Und da legt Jesus an. Da, wo die wahre Ursache ist. Jesus fragt nicht: Hat dich jemand zu der Tat genötigt? Hattest du eine schlechte Erziehung? Hattest du einfach lauter schlechte Vorbilder? Hattest du in dieser Situation einfach zu große Angst? Er fragt nicht nach Entschuldigungen, nach Erklärungen. Er fragt nach der Liebe. Liebst du mich? Eine weitere Lehre über die Sünde ist: Sünde hat tiefe Wurzeln. Jesus fügt hier etwas sehr Merkwürdiges hinzu in seiner ersten Frage. Ist euch das aufgefallen? Er fragt: Liebst du mich mehr als diese? Und damit meint er: Petrus, liebst du mich mehr, als die anderen Jünger mich lieben? Wie kommt Jesus denn zu solch einer merkwürdigen Frage? Zu solch einem merkwürdigen Vergleich? Wie gesagt, Petrus war vorher nicht schüchtern darin, seinen besonderen Eifer zu betonen. Als Jesus seinen Jüngern einmal vor seinem Tod vorhersagte, dass er gefangen genommen wird und alle Jünger ihn verlassen werden, da lesen wir von Petrus in Matthäus 26, Abvers 33: Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Liebst du mich mehr als diese? Das ist eine provokante Frage, die eben auf Petrus Charakterschwäche zielt. Glaubst du immer noch, Petrus, dass du alle anderen im Glauben, im Eifer, in der Liebe übertriffst? Dass du besser bist, stärker bist, größer bist als alle anderen? Die Jünger, sie hatten ja alle diesen Hang dazu, untereinander zu wetteifern. Wer ist der Größte? Wer ist der Frommste? Wer ist der Beste? Und Jesus spricht diese Schwäche von Petrus an, die ihn umso tiefer hat fallen lassen. Petrus, hast du aus deinen Fehler gelernt? Hast du erkannt, dass nicht nur diese drei Sätze in der Nacht, ich kenne diesen Mann nicht, sondern dein stolzes Herz, dein falsches Selbstvertrauen, deine selbstzufriedene Meinung von dir selbst dich dazu geführt haben und Sünde hervorgebracht haben? Liebst du mich wirklich? Oder bist du immer noch in diesem Wetteifer? Gehört es eigentlich nur zu deiner Selbstgefälligkeit, dass du vielleicht den anderen etwas beweisen willst? Willst du dich mit frommen Worten oder mit Taten vielleicht einfach nur selber besser fühlen, um dich über andere zu stellen? Dich besser zu fühlen? Auf andere herabzuschauen? Ja, es gibt solche Menschen, die sich Christen nennen. Aber sie haben keine Liebe zu Christus, sondern sie wollen einfach nur über anderen stehen. Aber Jesus, er spricht das hier an. Petrus, hast du erkannt, was in deinem eigenen Herzen für Gedanken schlummern? Hast du erkannt, wie gefährlich diese Gesinnung ist, dass du dich immer vergleichen wolltest? Sünde hat tiefe Wurzeln, es umfasst die ganze Person. Es ist nicht nur das, was wir sagen oder tun, das beginnt im Herzen. Und eine weitere Lehre über die Sünde: Sünde ist ernst. Jesus wiederholt seine Frage dreimal, fast wortwörtlich. Dreimal die gleiche Frage. Wir kennen das bei Kleinkindern. Wenn sie Fragen wiederholen, dann ist das manchmal ein bisschen lästig oder ein bisschen nervig, aber wir wissen, okay, das gehört zu einem Lernprozess. Also Wiederholung hilft den Kindern zu verstehen und es richtig einzuordnen. Wenn alte Leute Fragen wiederholen, dann wissen wir, okay, vielleicht sind sie schon etwas senil, etwas vergesslich. Vielleicht haben sie einfach vergessen, dass sie die Frage gerade vor 2 Minuten schon mal gestellt haben. Wenn Jesus eine Frage wiederholt, dann dient es zu unserem Nutzen. Dann soll es etwas betonen, uns etwas zum Nachdenken geben. Er stellt die Frage ein zweites Mal und ein drittes Mal. Johannes erzählt sogar genau mit. Und wir kennen es ja auch heute. Liebeserklärungen sind schnell gesagt. Aber wie viel steckt wirklich dahinter? Wiederholt sich solch ein Liebesbekenntnis auch im Leben? Jesus fragt Petrus dreimal und er fordert ihn damit heraus. Petrus, meinst du es wirklich ernst? Oder ist es einfach nur schnell herausgesprudelt? Weißt du eigentlich, was du da sagst? Meinst du es ernst? Ist dir bewusst, wie wichtig diese Frage ist? Die Fragen von Jesus sind herausfordernd. Und er betont es, weil Sünde ein ernstes Problem ist. Weil Sünde ein ernster Konflikt ist zwischen Gott und Mensch. Man könnte sagen, Jesus ist mit seinen Worten gleichzeitig sanft, aber auch spitz. Seine Worte, sie sind nicht zerstörend und aufreißend, aber doch dringen sie wie so eine Spritze unter die Haut. Es geht in die Tiefe. Sünde ist sehr ernst. Da kann man nicht mal eben mit ein paar Vaterunser oder einem frommen Spruch drüber hinweggehen. Meinst du es heute wirklich ernst mit Gott? Und dabei sehen wir, es geht Jesus darum, die Beziehung wiederherzustellen. Denk einmal darüber nach, wie heilsam es für Petrus gewesen sein muss, nachdem er schändlich dreimal sagte, ich kenne diesen Mann nicht. Darf er jetzt dreimal betonen und antworten, du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Wie heilsam. Wie weise. Und damit kommen wir auch zu unserem zweiten Punkt. Du weißt, ich hab dich lieb. Petrus gibt auf alle drei Fragen auch eine Antwort. Die gleiche Antwort. Offensichtlich berührt dieses kurze Gespräch Petrus. Es bewirkt etwas in ihm. Und daran lernen wir wieder drei wichtige Lehren über die Liebe. Zum einen, Liebe macht traurig. Das klingt komisch, aber zunächst wird Petrus hier traurig. Und es hat etwas mit Liebe zu tun. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Glaubt Jesus ihm etwa nicht? Naja, wenn man bedenkt, hat Jesus nicht allen Grund, an seiner Liebe zu zweifeln? Petrus hat in den entscheidenden Situationen so lieblos und so selbstsüchtig gehandelt. Und dieses Gespräch, es konfrontiert Petrus mit seiner eigenen Schuld. Und er wird traurig darüber. Hier ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Petrus wird traurig, nicht nur darüber, dass Jesus seine Frage wiederholt, sondern weil er versteht, warum Jesus die Frage wiederholt. Petrus wird traurig, weil er erkennt, weiß und fühlt, wie schlimm und wie böse, wie zerstörerisch die Sünde war und ist, die ihn von seinem Herrn trennt. Darum wird er traurig. Er ist bekümmert über sein eigenes Leben, über seine eigene Schuld, über den Stolz, die Überheblichkeit, die Selbstsucht, die Feigheit, die Lüge, die Undankbarkeit, die aus seinem Herzen herauskommt. Nicht nur in jener Nacht, als er Jesus verleugnete. Die Bibel, sie nennt diese Traurigkeit Buße. Vielleicht denkst du heute zum ersten Mal darüber nach, dass du auch Schuld hast, dass dein Leben nicht vollkommen ist, dass da eine Distanz ist zwischen dir und Gott. Vielleicht bist du aber auch traurig, weil du weißt, ich bin schon lange Christ. Und dennoch sehe ich so viel Falsches und so viel Schlechtes in meinem Leben, in meinen Gedanken und in meinen Worten. Lass dich heute daran erinnern. Ja, deine Sünde ist eine Beleidigung Jesu. Aber er spricht zu dir, nicht um dich zu beschämen, sondern um dich zu heilen und dich wieder herzustellen, um dich aufzurichten. Er spricht zu Petrus mit dieser scharfen Konfrontation, aber dennoch in Liebe, in so viel Zartheit und Sanftheit, weil er ihn gewinnen will, weil er wieder heilen will, weil er wieder herstellen will. Doch wer liebt, der ist traurig über Lieblosigkeit. Wer das Gute liebt, der wird traurig über das Böse. Ohne diese Traurigkeit wächst keine Liebe. Erkenne deine Schuld. Lass es dir zu Herzen gehen. Entschließe dich fest, die Sünde nicht einfach zu verschweigen oder zu dulden oder zu sagen, im Vergleich zu anderen bin ich ja noch ganz gut, sondern entschließe dich, für die Liebe zu kämpfen, gegen die Sünde zu kämpfen, um der Liebe willen. Es gibt einen Schmerz, der reinigt und erneuert die Einstellung und unser Herz, unsere Gesinnung. Und diese Traurigkeit, die ist gut, denn Gott gebraucht sie zum Heil, zur Wiederherstellung. Eine zweite Sache, die wir über die Liebe lernen, ist, Liebe ist echt. Der größte Feind der Liebe ist die Heuchelei. Da, wo Liebe oder Freundschaft nur gespielt wird. Wir Menschen, wir können so vieles vortäuschen, angeben, um besser dazustehen, um von anderen besser angesehen zu werden oder beurteilt zu werden. Doch Liebe, die nicht echt und authentisch ist, ist keine Liebe. Jesus fragt, Petrus, liebst du mich? Und das ist eine Frage nach dem Herz von Petrus. In den Evangelien merken wir schnell, dass Petrus häufig ganz kühn und selbstbewusst das Wort ergreift. Also sobald Jesus eine Frage stellt, ist Petrus mit einer der Ersten, die sofort eine Antwort geben. Doch hier in seiner Antwort zeigt Petrus eine neue Qualität seiner Liebe. Er bricht nicht heraus, natürlich liebe ich dich. Das war nur ein Ausrutscher. Er sagt nicht, Jesus, du musst nicht an mir zweifeln. Ich liebe dich voll und ganz und das nächste Mal werde ich es dir auch beweisen. So redet Petrus nicht mehr. Petrus ist demütig. Bescheiden. Ehrlich und leise sagt er dreimal, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es gibt ja auch eine falsche Bescheidenheit. Petrus sagt nicht, ach Herr, ich bin so schlecht, ich bin ein Wurm, ich bin nicht würdig, auch nur irgendetwas von Liebe zu sagen. Nein, das sagt Petrus auch nicht. Petrus weiß ja, dass er den Herrn wirklich lieb hat. Dass er sich Gemeinschaft mit Jesus wünscht. Dass sich etwas in seinem Herzen tatsächlich verändert hat. Gott hat ihm eine Traurigkeit über seine Sünde geschenkt und auch eine Liebe zur Wahrheit. Das ist eine Realität in seinem Herzen. Und er bereut seine Sünde ehrlich und darum sagt er, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich wünsche mir wieder Freundschaft und Gemeinschaft mit dir. Ich wünsche mir, dass mein Leben sich ändert. Herr, du weißt es. Petrus will nichts mehr vorspielen, weder vor Jesus noch vor den anderen Jüngern. Er weiß, wenn Jesus in mein Herz hineinschauen kann, dann wird er sehen, dass da Liebe ist. Und es ist echt, dass ich es ehrlich meine. Mein Herz ist offen und aufgedeckt vor ihm. Ja, Petrus ist sich sicher, dass Jesus sein Herz sieht. Ich kann in keines eurer Herzen schauen. Ich vertraue auf euer Wort und beobachte eure Tat. Aber ich kann nicht in euer Herz schauen. Doch Jesus ist Gott. Petrus sagt am Ende, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Du weißt alles. Gott ist allwissend. Und Petrus erkennt Jesus, den ich verraten habe, der gestorben ist am Kreuz, der jetzt wieder auferstanden ist, der ist Gott. Er nennt ihn Herr. Und er weiß, Jesus weiß alle Dinge. Er kann in mein Herz hineinschauen. Er weiß und sieht alles. Selbst das, was vor Menschen verborgen ist. Er kennt mein Herz. Ja, er sieht es. Er sieht, dass ich es ehrlich meine. Schluss mit aller Heuchelei. Gott sieht in dein Herz. Ist deine Liebe echt? ist dein Liebesbekenntnis echt? Du kannst Menschen täuschen, aber du kannst Gott nicht täuschen. Und ein weiteres: Liebe ist ernst. Darum wiederholt Petrus es auch alle drei Male. Sein Bekenntnis der Liebe ist nicht nur flüchtig ausgesprochen, es ist ernst, verbindlich, bleibend. Er sehnt sich nach Treue. Er will ganz mit Christus verbunden sein. Ja, wahre Liebe ist bereit, treu zu bleiben, dran zu bleiben, wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist. Der König Salomo, er schreibt in Sprüche 24, 7-mal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder ins Unglück. Meinst du es ernst? Bist du bereit, dich wieder deiner Sünde zu stellen? Bist du da bereit, vor Gottes Angesicht zu treten und deine Sünde zu bekennen und nach Liebe zu ringen, Liebe zu bekennen, so zu lieben, wie Gott es meint? Petrus kann es ernsthaft sagen, weil Jesus ihm im Frieden begegnet. Das Erste, was Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung sagte, das war: Friede euch. Und wisst ihr, darin liegt die Kraft, dass Menschen wie ich und du in Liebe antworten können. Jesus wurde gefangen genommen in einer finsteren Nacht. Er wurde geschlagen, er wurde gefoltert, er wurde ermordet am Kreuz. Obwohl er keine Sünde tat, obwohl er nichts Liebloses tat oder sagte. Doch er hat sein Leben freiwillig gegeben. Und er sagte selbst: aus Liebe. Aus Liebe ist er für die Seinen in den Tod gegangen. Er hat sein Leben geopfert für die Sünden von Menschen wie Petrus, ja, für Menschen wie mich und dich. Und darin hat Gott seine große Liebe bewiesen, dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht bestraft wird für seine Sünde, sondern die Beziehung zu Gott in Frieden und Liebe wiederhergestellt wird. Hier ist ein neuer Anfang möglich. Und auch wenn du wieder gesündigt hast und du denkst, Gott muss mich hassen, er muss so enttäuscht von mir sein. Diese Stelle hier zeigt die Liebe Jesu. Jesus stellt die Beziehung zu Petrus wieder her. Er fragt: Liebst du mich? Dann ist es mir genug. Dann setze ich dich wieder völlig ein. Dann will ich dich gebrauchen. Dann will ich, dass du mein Jünger bist. Dann will ich dich senden. Dann will ich dich segnen. Jesus hat bewiesen, wie ernst er es meint. Er kann in Liebe wiederherstellen, was die Sünde zerbrochen und entfremdet hat. Ist es dir heute Morgen ernst? Dann fliehe nicht vor der Konfrontation, sondern suche die Begegnung mit Jesus. Stelle dich deiner Schuld und lass Liebe wachsen. Wie kann denn die Liebe in uns wachsen? Wir haben gesehen, es hat etwas mit Selbsterkenntnis zu tun. Wir müssen erst einmal von unserem Stolz, von diesen falschen Lügen, von dieser falschen Heuchelei herunterkommen und davon abkehren, solch eine hohe Meinung von uns zu haben, sondern lernen, unsere Sünde zu bekennen und traurig darüber zu werden. Und wir müssen Jesus Christus erkennen. Jesus ist Gott, der für Sünder gestorben ist aus Liebe, um für unsere Sünde zu bezahlen, um Frieden wiederherzustellen, um Liebesgemeinschaft wieder aufzurichten, Nur er kann die Beziehung mit Gott wiederherstellen und unsere Sünden vergeben. Nichts anderes hilft. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Bibel lesen, weil wir hier Jesus Christus kennenlernen können. Darum ist es so wichtig, dass wir zu Jesus beten und sagen, schenk mir diese Liebe. Lass mich dir begegnen. Dass ich nicht in meiner Sünde fliehe, sondern Beziehung leben kann. Fördere Liebe in mir. Sprich zu mir durch dein Wort. Wir wachsen in der Liebe, aber vor allem auch da, wo die Liebe sich bewähren kann. Wo das Bekenntnis der Liebe wiederholt werden kann. Und dafür gibt Jesus dem Petrus einen bemerkenswerten Auftrag. Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. Das bedeutet, sorge dich um andere Christen. Übe Liebe in der Gemeinde. Liebe deine Geschwister. Meine Lämmer, meine Schafe, das sind die, die an Jesus glauben, wie wir im Psalm 23 gelesen haben, die sagen können, der Herr ist mein Hirte. Das sind die zusammenkommen in einer Herde, in einer Ortsgemeinde und bekennen können, wir haben den Herrn lieb. Petrus sagt zu Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus bittet ihn, dann sorge dich für die, die ich lieb habe. Die Gemeinde ist der Ort, an dem unsere ehrliche Liebe zu Gott sichtbar werden soll und wachsen kann. Für meine Schafe sorge dich um sie. Für die ich gestorben bin. Bringe dich ein, setze dich ein für die Gemeinde. Willst du wirklich in Liebe wachsen, dann schließe dich einer Gemeinde an, und sei nicht passiv, sondern diene in der Gemeinde. Schaue, ob eine Schwester oder ein Bruder eine Not hat, ob jemand mit Sünde kämpft, ob jemand vielleicht aus Angst oder Scham sich zurückzieht, ob Beziehungen entfremdet werden. Gehe ihm nach, ermutige ihn, sorge dich darum. Lass uns von Jesus lernen, in Liebe miteinander umzugehen, in solch einer Zartheit und Sanftheit auch Sünde anzusprechen, wo es nötig ist, damit Liebe wachsen kann und reifen kann und sich bewähren kann und tätig werden kann. Das ist der schönste Beweis unserer Liebe zu Gott. Vor einigen Jahren besuchte ich mal alte Freunde, an dem Ort, wo ich früher gelebt habe. Und ich suchte eine Gemeinde auf, am Sonntagmorgen. Und ich kannte niemanden in der Gemeinde, außer einen alten Mann. Und als ich mich in die Reihe auf den Stuhl gesetzt habe, stand dieser Mann auf und setzte sich direkt neben mich. Und ich war beschämt, denn ich wusste, er kannte mein gottloses Leben. Und er schaut mich an und sagt, hast du den Herrn auch lieb? Und ich konnte ihm sagen, ja, ich habe den Herrn lieb. Gemeinde ist der Ort, wo wir konfrontiert werden können und wo wir Antwort geben können und wo wir Liebe beweisen können. Petrus konnte Jesus sehen und direkt mit ihm sprechen und ihn berühren. Nun, er ist in den Himmel aufgefahren. Aber Jesus erweist Petrus und alle Christen in die Gemeinde und sagt nun, wenn ihr mich liebt, lebt es aus in der Gemeinde. Lasst diese Liebe aufrichtig und echt und stark werden in der Gemeinde. Ich schließe mit einem Vers aus 1. Johannes 4, Vers 20, wo Johannes das verstanden hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ja, Jesus erweist uns zu den Geschwistern, zu der Gemeinde, zu der Herde, der Schafe Christi. Lasst uns lieben, mit Worten und Taten zur Ehre unseres großen Gottes. Amen.